Als wir am Telefon über das Thema gesprochen haben, habe ich so ein bisschen zaghaft dazu gesagt, ich könnte gerne mal versuchen, euch mit hineinzunehmen in ein lautes Nachdenken über dieses Thema. Das will ich auch tun. Also bitte versteht das ruhig auch so. Wir denken einfach mal miteinander, ich laut, ihr leise darüber nach. Das kann ja auch zu weiteren Gesprächen führen. Ich hoffe, das gelingt mir, ein bisschen einige wesentliche Aspekte deutlich zu machen. Johannes als ein Schriftsteller oder ein, um es korrekt zu sagen, ein biblischer Schreiber mit hebräischem Denkhintergrund denkt in Kreisbewegungen. Das heißt, wir sind es gewohnt, in einer Linie zu denken. Paulus macht das auch. Schön immer der Reihe nach. Der Hebräer denkt in Kreisen. Das heißt, er kommt von einem Punkt aus zu einem Thema und behandelt das und kommt wieder an den Punkt zurück und geht von da aus zu einem anderen Thema. Das macht es mir immer nicht ganz leicht, mit Johannestexten umzugehen. Umso mehr hoffe ich darauf, dass wir den Beistand des Heiligen Geistes kriegen in unserem lauten Nachdenken. Mein erster Punkt dabei, der Heilige Geist, was macht er und was macht er nicht, wäre, um mal direkt zur Sache zu kommen, der Aspekt der Identifizierbarkeit. Die Verwirrung, die heute vielerorts herrscht, kommt naturgemäß daher, dass man Eindeutigkeit nicht mehr zur Kenntnis nimmt. Wenn man das täte, würde keine Verwirrung entstehen. So banal sind die Zusammenhänge manchmal. Wir leben in unserem Alltag ja auch davon. Ich dachte jetzt so, als ich am Donnerstag in Au am Bahnhof ankam, sprach mich jemand an. Hatten Sie ein Taxi bestellt? Das war mit der Rezeption so abgesprochen. Meine Vermutung ist jetzt die, dass die Anni Traut, als sie das Taxi bestellte, dem Taxifahrer gesagt hat, der Herr Döhling hat einen Blindenstock. Das sparte es mir, wer weiß wo rumzusuchen auf diesem Bahnhof, ob da vielleicht ein Taxifahrer rumsteht, weil er mich angesprochen hat. Und das sparte es ihm, fünfmal an mir vorbeizulaufen und lauter Leute anzusprechen, für die das Taxi nicht war. Ich war für ihn identifizierbar. Der Herr Döhling hat einen Blindenstock, das heißt für ihn, er spricht mich direkt an, weil er wusste, ich werde das vermutlich sein. Identifizierbarkeit ist gerade da, wo es ans Eingemachte geht, wo es darum geht, Christus nachzufolgen, wo es darum geht, mit Christus in dieser Welt zu leben, ja noch viel wichtiger. Da geht es ja wirklich um elementare Dinge. Jesus redet davon, dass seine Schafe seine Stimme hören. Und er redet auch davon, dass es für seine Schafe mit Lebensgefahr verbunden ist, anderen Stimmen hinterherzulaufen. Das setzt voraus, dass seine Schafe seine Stimme hören und identifizieren können. Ist das die Stimme meines guten Hirten? Oder ist sie es eben nicht? Ich greife mal sehr weit zurück in der Bibel. Der Sündenfall hatte damit zu tun, dass Adam und Eva auf Identifizierbarkeit verzichtet haben. Zwischen Gut und Böse konnten sie noch nicht unterscheiden, denn das war ja genau der Punkt mit dem Baum. Was sie unterscheiden konnten, war, Moment mal, hat da der Gott mit mir geredet, mit dem ich täglich Umgang habe, oder war das eine andere Stimme? Und dann wäre die Konsequenz die gewesen, na, wenn das nicht die Stimme des Gottes war, der mit mir täglichen Umgang pflegt, warum hätte ich dann auf diese Stimme zu hören? Hier geht es auch darum, dass Jesus Christus seiner Gemeinde Bewahrung verspricht. Und um das zu gewährleisten, was er ja alleine kann, ist es wichtig, dass er für die Identifizierbarkeit sorgt. Deswegen beginnt Vers 16 direkt damit: Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand senden. Beteiligt daran, dass der Heilige Geist kommt, sind Vater und Sohn. Es ist der Geist des Vaters, um den der Sohn bittet, den der Vater sendet. Es ist also nicht richtig anzunehmen, was man aus charismatischen Kreisen manchmal hört, die vertreten da irgendwie so eine Urknalltheorie mit dem Heiligen Geist. Es macht Poff und der Heilige Geist ist da, was meistens mit einer Falschauslegung von Johannes 3 begründet wird. Der Geist weht angeblich, wo er will. Keiner weiß, woher er kommt und wohin er geht. Ein solcher Geist würde sicherlich zur Verwirrung beitragen, aber ein Geist, der vom Vater kommt und zum Sohn hinführt, trägt zu der Eindeutigkeit bei, die dem Handeln Jesu und dem Handeln des Vaters einzig angemessen ist. Ich komme nochmal zu der Identifizierbarkeit zurück. Wenn wir irgendwelche esoterischen Kenntnisse über diesen Geist ausschließen wollen, und das müssen wir ja tun, wo sollten die herkommen? Wenn wir aber um unserer Beziehung zu Jesus Christus willen, um unseres Lebens mit Christus willen darauf angewiesen sind, diesen Geist identifizieren zu können, wer sagt uns dann, wer dieser Geist ist und wer er nicht ist? Die Bibel sagt ja auch relativ deutlich: Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Wie sollten wir das prüfen, wenn wir kein Prüfgerät, keinen Maßstab in der Hand haben? Daher sind wir, so denke ich, klug beraten, angesichts dessen, dass wir aus uns selber heraus nichts wissen können über den Heiligen Geist, auf den zu hören, der ihn uns schickt. Bruder Keim sagte das gestern schon. Woher sollten wir wissen, wer der Heilige Geist ist, wenn wir es nicht von dem erfahren, der ihn verheißt? Zur Eindeutigkeit und zur Identifizierbarkeit würde es dann auch beitragen, die Worte dessen, der ihn verheißt, mal ernst zu nehmen und dazu dann nicht anschließend zu sagen, ja, ich finde den schon. Das werden wir nicht tun. Vers 17 ist da relativ eindeutig. Dieser Geist ist für die Welt, also nach weltlichen Maßstäben oder nach weltlichen Methoden, nicht erkennbar. Erkennbar wird er dadurch, dass sein Sender, der Vater und der Sohn, ihn ausweisen. Diese Identifizierbarkeit finden wir ja sonst in der Bibel auch. Also ein weiteres gravierendes Problem ist ja, dass mancherorts gesagt oder so geredet, so gehandelt wird, als wenn der Heilige Geist nicht unmittelbar mit dem Vater und dem Sohn zusammenhinge. Ich sagte vorhin schon falsche Auslegung von Johannes 3. Als wenn der so ein bisschen machen würde, was er will. Das tut er nicht. So ist es unabdingbar, darauf zu hören, was Jesus dazu zu sagen hat. Und er geht im Prinzip ein bisschen ähnlich vor, wie wenn er selber danach gefragt wird, wer er ist. Wir haben das zum Beispiel bei Johannes dem Täufer in einer Unsicherheitssituation im Gefängnis, wo er Leute zu Jesus schickt und fragen lässt: Bist du der, auf den wir warten? Da sagt Jesus nicht: Ja, glaub das ruhig mal. Da sagt Jesus: Prüf mich an dem, was du von mir liest. Prüf mich an dem, was mein Vater von mir gesagt hat. Und dann guck hin, was ich tue. Und dann identifizier das mal miteinander. Und du wirst feststellen, in der Tat bin ich der, der kommen soll. So spricht Jesus von sich. Etwas anderes ist auch nicht von dem zu erwarten, was er über den Geist vom Vater und vom Sohn sagt. Das führt mich zu einem zweiten Gedanken an dieser Stelle, von der Identifizierbarkeit ausgehend zur Identität. Jesus sagt von sich im Johannesevangelium, der Sohn tut nichts, was er nicht den Vater tun sieht. In unserem Text, etwas weiter hinten, findet eine Übertragung genau dieser Tatsache auf das Tun des Heiligen Geistes statt. Da heißt es, den der Vater senden wird in meinem Namen. Ich lehne mich jetzt juristisch mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich hoffe, Bruder Zimmermanns sieht mir das nach. In meinem Namen, das heißt, wenn mich jemand beauftragt, geh da mal hin und mach mal das und das für mich. Sag denen, ich komme von dem und dem und soll für den das und das erledigen. In meinem Namen. Dann bin ich verpflichtet, so zu handeln, als wenn der, der mich geschickt hat, selber da wäre. Ich bin verpflichtet, das zu sagen und das zu tun, was er sagen und tun würde, wenn er selber da wäre. Wenn ich etwas anderes mache, mache ich mich des Straftatbestandes der Untreue schuldig. Für Untreue kommt man in den Knast meistens, manchmal nicht, manchmal kommt man dafür auch zur EZB, aber wenn allerdings dieser Geist, wovon wir biblisch auszugehen haben, der Heilige Geist ist und mit sich die Heiligkeit des lebendigen Gottes trägt, dann ist von ihm auch die Eindeutigkeit zu erwarten, die zu Gottes Heiligkeit dazugehört. Mit Eindeutigkeit meine ich zum Beispiel, dass man von 1. Buch Mose an bis in die Offenbarung eine stringente, konsequente, aufeinander aufbauende Gottesoffenbarung findet. Dass man von 1. Mose bis Offenbarung einen sinnvollen roten Faden der Taten Gottes und des Heilshandelns Gottes findet. Was man zwischen 1. Mose und Offenbarung sicherlich nicht findet, ist, dass Gott sich in seinem Reden oder Tun irgendwo widersprechen würde. Und das ist so ein Punkt beim Islam zum Beispiel. Man müsste ja den Islam eigentlich mal satirisch aufarbeiten, wenn es nicht so bitter ernst wäre. Mohammed hatte ja immer genau die Offenbarung von Erzengel Gabriel, die ihm in den Kram passten. Das konnte sich auch durchaus widersprechen. Da hatte Mohammed irgendeine Offenbarung, die ihm gerade gut war, weil sie ihn irgendwie förderte. Ein Vierteljahr später musste das Gegenteil offenbart werden, also hatte er die gegenteilige Offenbarung. Und es gab um ihn herum auch ein paar Leute, die nicht so ganz dämlich waren. Denen ist das schon mal aufgefallen. Und der ein oder andere hat das dann mal zaghaft angemerkt und gesagt, hier Mohammed, das ist jetzt aber ein bisschen komisch. Von einem Vierteljahr hast du was anderes offenbart gekriegt. Und dann kommt so ein Satz wie, das ist gar kein Widerspruch. Da hat der Satan Verse in den Koran eingebaut, um uns zu verwirren. Mit so einem Blödsinn brauchen wir im Wort Gottes nicht zu rechnen. Vielmehr begegnet uns auf Schritt und Tritt das genaue Gegenteil. Übrigens ist das auch so ein Punkt bei den Bewegungen, die von Neuoffenbarungen ausgehen. Ich habe durch die Bibelübersetzung für Sinti und Roma manchmal mit Pfingstlern unter den Sinti zu tun. Und dann dann wissen die gerade irgendwas von Gott, das hat der Heilige Geist ihnen offenbart. Wenn man eine Woche später nochmal nachfragt, hat Gott im Brustton der Überzeugung seinen Willen geändert und dann auch seine Offenbarung geändert. Ich finde in der Bibel einen heiligen Gott und ein Heiliger, zu seiner Heiligkeit gehört, dass er ein treuer Gott ist, dass er seine Worte nicht einkassiert, sondern dass er vielmehr deutlich dokumentiert, sollte ich etwas reden und dann nicht tun. Das geht über 3000 Jahre hinweg, diese Eindeutigkeit Gottes. Dass Abraham auf Moria seinen Sohn nicht opfern musste, dass aber auf just diesem Hügel Moria etwa 2000 Jahre später der lebendige Gott seinen Sohn opfert. Diese Art von Eindeutigkeit und von Konsequenz ist dem heiligen Gott angemessen. Und wenn nun dieser Geist Gottes, der von Jesus Christus erbeten wird, der Geist dieser Heiligkeit ist, dann wird er nicht in einer anderen Weise handeln, sondern er wird das reden und das tun, was Jesus selber reden und tun würde, wenn er selber da wäre, denn der Geist kommt im Namen Jesu Christi. Er kommt nicht in seinem eigenen Namen oder in irgendeiner eigenen Vollmacht, als wenn der Geist wehen würde, wo er will, sondern er kommt auf Bitten Jesu Christi und er kommt auf Sendungsbefehl vom Vater. Das macht den Geist auch unmittelbar zugehörig zu Vater und Sohn und das macht sein Woher und Wohin identifizierbar. Er kommt vom Vater und er führt zum Sohn. Er treibt nicht sein eigenes, was man in gewissen Kreisen höher hängt als das, was jetzt an der Sache Jesu Christi zu tun wäre. Diese Identität, habe ich es genannt, macht den Geist Gottes für uns erkennbar und sie macht den Geist Gottes für uns unterscheidbar von anderen Geistern, die für sich Autorität reklamieren. Das führt mich zu dem Stichwort, was uns auch in Vers 16 begegnet, zu der Frage, wer ist denn jetzt genau dieser Geist? Er wird ja nicht abstrakt nur als Heiliger Geist beschrieben und dargestellt, sondern er wird mit unserem Leben in eine konkrete Beziehung gesetzt. Diese Beziehung, das ist auch nicht anders denkbar, diese Beziehung besteht darin, dass Jesus in unserem Abschnitt hier klar sagt, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme selbst. Damit ist unmittelbar verheißen, dass mit diesem Geist Jesus Christus bei uns ist, dass durch diesen Heiligen Geist Jesus sein Wort erfüllt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dass dieser Heilige Geist es ist, in dem der Vater und der Sohn zu uns kommen und Wohnung bei uns nehmen. Das ist der Geist, der unsere Beziehung zu Jesus Christus schafft. Und in dieser Beziehung zu Jesus Christus hat er ganz bestimmte Aufträge, die schon in seinem Namen oder in der griechischen Bezeichnung, die uns begegnen, drinstecken. Das Wort Tröster oder das Wort Beistand, das sind bei uns verschiedene Worte, im Griechischen nicht. Es ist überall der Parakletos. Und dieser Begriff, diese Bezeichnung des Heiligen Geistes, diese Identifikation des Heiligen Geistes geht wesentlich tiefer als die einzelnen Begriffe, die in der Übersetzung gewählt werden. Das kommt, Entschuldigung, wenn ich euch jetzt mit Griechisch langweile, aber das müssen wir ein bisschen machen. Das Wort Parakletos hat seinen Ursprung in dem Verb Parakaleo, herbeirufen. Der Parakletos ist der Herbeigerufene. Als solcher ist er der Tröster, natürlich, und zwar für jeden, der Jesus Christus bittet, sei mein Trost. Für jeden, der zu Jesus Christus kommt, mit einer notvollen Seele, vielleicht mit einem schweren Verlust, ein Angehöriger oder Ehepartner ist gestorben. Es gibt in unserem Leben viel, wofür wir Trost brauchen. Und wenn wir dann in der Situation sind, uns Trost zu wünschen, den lebendigen Gott und seinen Sohn um Trost zu bitten, dann ist der Heilige Geist Gottes der Herbeigerufene, der uns als Tröster begegnet, der in unserem Leben als Tröster seine Vollmacht ausübt. Er bringt mit sich die Kraft des lebendigen Gottes unseres Vaters und unseres Herrn Jesus Christus zu unserem Trost. Das geht bis dahin, wo wir in unserem Leben einen Trost brauchen, der nur noch aus der Allmacht Gottes kommen kann, weil kein anderer Trost mehr hilft. In diese Tiefen hinein tritt dieser Herbeigerufene. In diese Tiefen hinein tritt der, durch den Jesus Christus es wahr macht, dass er sagt, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen in dieser Welt. In diesen Tiefen ist er Tröster. Parakletos heißt auch Beistand. Vielleicht gibt es in unserem Leben Dinge, für die wir Hilfe brauchen. Dinge, die uns zu schwer sind, Dinge, die wir nicht tragen können, Dinge, die wir nicht bewältigen können. Was immer wir alleine nicht schaffen, weil es für unsere kleine Kraft, für unser Menschsein oder auch für unser Sündersein zu schwer ist. Oder vielleicht sogar unmöglich ist, wie zum Beispiel unsere Heiligung. Da ist er, der Parakletos, den der Vater auf Bitten des Sohnes schickt, der Beistand. Der Beistand, der weiß, wie unsere nötige Hilfe aussieht und wie er sie leisten will. Er ist der Christus bei uns. Er ist der, durch den Jesus Christus sein Wort wahr macht, ich will euch nicht als Waisen in dieser Welt zurücklassen, ich komme selbst. Er ist Anwalt, das sicherlich nicht nur im juristischen Sinne, Parakletos heißt auch Anwalt. Er ist überall da Anwalt, wo wir in dieser Welt Verteidigung brauchen. Wo wir jemanden brauchen, der für uns eintritt. Wo wir jemanden brauchen, der für uns spricht. Auch da, wo wir sagen, wir können selbst nichts mehr tun. Wir brauchen jetzt jemanden, der es für uns tut. Da ist er die Verwirklichung der Verheißung Jesu, ich will euch nicht als Waisen in dieser Welt zurücklassen, ich komme selbst. Das ist der Parakletos. Wo in dieser Beschreibung der Person des Heiligen Geistes Platz sein sollte für den Glauben an irgendein Gespenst, das irgendwelchen Spökes macht, ist mir nicht eingängig, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht genau, woraus man das nimmt, wie man auf solche Ideen kommt. Vielmehr ist er der Geist, der in uns das neue Leben aus Jesus Christus schafft, der es stärkt, der es gestaltet und der es in unmittelbarer Beziehung zum Vater und zum Sohn hält. Immer wieder ist die Rede davon, der Heilige Geist bleibt bei euch, der Heilige Geist bleibt in euch. Und immer wieder geht es bei dem, was Jesus Christus ankündigt über das Tun des Heiligen Geistes, darum, dass Jesus Christus alles in allem ist, dass in ihm unser Leben verankert und getragen bleiben soll. Für all das ist der Heilige Geist zuständig. So macht er sich für uns auch berechenbar in dem, was er in unserem Leben tun wird. Das, wenn man auf bestimmte Veranstaltungen kommt, ich bin vor 20 Jahren mal in einer charismatischen Gemeinde in Karlsruhe gewesen, mir das mal angeguckt da und war da bei so einem Anbetungsabend und am Ende dieses Abends war ich der Einzige, der noch auf seinen beiden Füßen stand, wo ich immer dachte, was machen die denn hier? Das konnte mir aber keiner sagen, was die hier machen. Die meinten nur alle, ach, wir lassen uns einfach mal überraschen, was der Geist so tut. Für Bibelleser ist es keine Überraschung, was der Geist so tut. Das hat Jesus Christus vorhergesagt, was der tut. Für Bibelleser, damit bin ich bei einem weiteren entscheidenden Stichwort, geht die Eindeutigkeit dieses Geistes auch unmittelbar aufs Wort Gottes. Vers 23, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Ob man daraus ableiten darf, wer mein Wort nicht hält, hat mich auch nicht lieb, das ist jetzt mal so ein lautes Nachdenken. Und ich und der Vater werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Dieses Wohnung nehmen, das ist der Heilige Geist und dieser Heilige Geist übernimmt dann die Aufgabe des Hineinführens in alle Wahrheit, denn er ist der Geist der Wahrheit, Vers 17. Und diese Wahrheit ist definiert. Diese Wahrheit ist in sich abgeschlossen. Wer mein Wort hält. Das kommt in Kapitel 17, wo Jesus den Vater bittet, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und wenn am Ende von Offenbarung 22 steht, wer hierzu etwas hinzufügt oder wegnimmt, der wird in die Gerichte, die geschildert wurden, hineinkommen. Dann gehe ich davon aus, das bezieht sich nicht ausschließlich auf die Offenbarung, sondern das bezieht sich auf das, was der lebendige Gott, der Vater und der Sohn uns in der ganzen Fülle zu sagen haben. Und wenn Hebräer 1 ganz deutlich sagt, es gibt zum Thema Prophetie heilsgeschichtlich einen ganz entscheidenden Schritt, nämlich den, dass im alten Bund Propheten aufgetreten sind, die im Namen Gottes geredet haben, dass im neuen Bund nur noch ein Prophet aufgetreten ist, der das abschließende Reden Gottes gebracht hat, nämlich der Sohn, Jesus Christus. Dann schließt das beides. Einmal das, was der Geist tut, wenn er in alle Wahrheit führt, und was der Herr getan hat, nämlich der Höhepunkt, der Schlussstein des Reden Gottes in seiner eigenen Person zu sein, aus, dass wir noch irgendetwas anderes an Reden zu erwarten hätten. Wir werden morgen früh in Johannes 16 auf die Stelle kommen, wo Jesus sagt, der Geist nimmt es nicht aus seinem, sondern aus meinem und das wird er euch geben. Als Bibelleser würden wir dann ja auch vor der Frage stehen, was soll das denn sein, was über Jesus noch hinaus zu sagen wäre? Was wäre das denn noch, was über Golgatha, das leere Grab und die Erhöhung unseres Herrn hinausgehen sollte? Wenn Kolosser 1 ganz deutlich macht, Jesus Christus ist alles in allem, er ist das schon von Ewigkeit her gewesen und diese Ewigkeitswahrheit ist zu ihrer Erfüllung gekommen. Jesus Christus ist alles in allem. Was sollten wir über ihn hinaus noch erwarten? Ein Geist, der über ihn hinaus redet, redet nicht mehr von der Wahrheit. Ein Geist, der ihn bezeugt, der redet die Wahrheit. Und das ist der Schlüssel zu 1. Johannes 4. Jeder Geist, der Jesus Christus bezeugt, der ist von Gott. Oftmals hat man dann damit zu tun, dass die Geister, die so umtriebig sind, zwar den Namen Jesus manchmal in den Mund nehmen, aber entweder sich selber bezeugen oder denjenigen, der da redet. Beides wäre kein Zeugnis von Jesus Christus. Und das wiederum macht es auch nicht so furchtbar schwierig, Verwirrung zu vermeiden, indem man das identifiziert. Dazu ist es unabdingbar, dass man sich von diesem Geist in die Wahrheit führen lässt. Mein Beispiel ist immer die Zeit der deutschen Christen unter Adolf Hitler, wo viele, viele Pfarrer auf diesen Unsinn der deutschchristlichen Theologie eingestiegen sind und wo es nicht selten die alten Bäuerinnen waren, die Volksschule hatten, aber Bibel lesen konnten, die gesagt haben, hier ist ein falscher Geist am Werk. Die konnten das erkennen, die hochgebildeten Herren Pfarrer, die konnten das nicht erkennen. Es ist der Geist Gottes, der die Wahrheit offenbart. Das ist ja hier auch der Punkt bei der Frage des Judas, wo er die Offenbarungsansage Jesu nochmal aufnimmt. Die Offenbarung, die der Geist bringt, liegt darin, dass er Jesus Christus bezeugt, dass er Jesus Christus verherrlicht, dass er Jesus Christus verkündigt. Und zwar nicht nur irgendwie einen Namen Jesus, der ohne das Amt Christus auskäme, sondern immer diesen, deswegen stellt Paulus das wahrscheinlich auch immer voran, vor den Namen Jesu. Wer ist Jesus? Jesus ist der Christus des lebendigen Gottes. Auf den geht das Zeugnis des Heiligen Geistes. Auf den hin geht das, was der Geist der Wahrheit treibt, was der Geist der Wahrheit lehrt. Deswegen steht in Vers 26 auch kein Ausblick auf herrliche neue Dinge, sondern ein Ausblick auf den Geist, der die Jünger zurückversetzt in ihre Zeit mit Jesus, als Jesus mit ihnen geredet hat und der ihnen in Erinnerung ruft, was Jesus ihnen gesagt hat. Das ist das Besondere der Apostelzeit, dass die Apostel diesen Schatz noch hatten, dass sie ihn aufschreiben konnten, dass sie ihn verkündigen konnten, dass sie ihn zum Grund der Gemeinde machen konnten, wo die Gemeinde auferbaut ist auf den Grund der Apostel und Propheten. Diesen Grund legt der Heilige Geist eben durch die Erinnerung an alles, was Jesus Christus ihnen gesagt hat. Auch da sind Prophetentum und Apostolat abgeschlossen, denn die Grundlage ist gelegt. 1. Korinther 3. Es gibt keinen anderen Grund, den jemand legen könnte, außer Jesus Christus. Und auf diesen Grund gehört aufgebaut der Geist dessen, der uns zusagt, ich lebe und ihr sollt auch leben, der wird genau das tun. Er wird uns mit diesem Grund verankern und er wird uns auf diesen Grund aufbauen. Und er wird unser Parakletos, unser Beistand dabei sein, wenn Paulus an diesen Vers 1. Korinther 3 anschließt, jetzt sehe ein jeder zu, wie er darauf baue. Es ist einerseits ein Geist, der uns auch von unserer Ohnmacht überführt. Wir kommen morgen früh darauf zu sprechen. Bruder Keim hatte den Text aus Johannes 16 auch schon. Und es ist gleichzeitig dann ein Geist, der die Macht des lebendigen Gottes in unser Leben hineinträgt, der uns heiligt und der unser Beistand ist dabei, unser Leben auf den Grund, auf das Fundament zu bauen, auf diesen Jesus Christus, der als Grundstein gelegt ist und der als Schlussstein die Gemeinde vollenden wird. Was die Sache Jesu Christi treibt, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Wo diese Sache nicht vorangetrieben wird, da brauchen wir den Heiligen Geist nicht zu suchen. Wir würden ihn vergeblich suchen. Und die Sache Jesu Christi, auch das nochmal, zurück zu Vers 17, ist ausweislich des Wortes Gottes nicht, dass man den Geist Gottes mit dem Zeitgeist von denselben Karren spannen kann. In der Literatur der Emerging Church findet man solche Hinweise in epischer Breite, wo dann behauptet wird, der Geist unserer Zeit, also der Geist, den die Bibel Fürst des gegenwärtigen Zeitalters nennt, arbeite angeblich mit dem Heiligen Geist zusammen. Das heißt, er treibe uns die Menschen gewissermaßen zu. Da wird dann vorausgesetzt, dass religiös und esoterisch suchende Menschen auf der Suche nach der Wahrheit Gottes sind und dass der Heilige Geist dann diesen Suchern helfen kann. Es beantwortet aber niemand die Frage, was suchen die denn eigentlich? Stattdessen ist das in der Emerging Church dann so, dass man seine Antworten dem anpasst, was die Leute suchen. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, das ist ein falscher Weg. Der richtige Weg ist, unter euch nichts anderes zu wissen als Christus, den Gekreuzigten. Es ist eben nicht ein religiöser Befindlichkeits-Jesus, der unseren Weg zum Vater darstellt, sondern es ist der Jesus, der den Weg zum Vater für uns über den Hügel Golgatha gebaut hat. Und ein Weg, der an diesem Hügel vorbeiführt, ich weiß nicht, wo der hinführt, ich will es auch gar nicht ausprobieren, jedenfalls führt er nicht zum Vater. Wenn Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, es kommt keiner zum Vater als durch mich alleine, dann ist das ein Programmsatz für das Werk des Heiligen Geistes, auf diesen Jesus Christus hinzuführen und nicht nur auf einen Jesus, der uns sagt, dass Gott alle lieb hat oder vielleicht macht auch jemand anders noch was zum Thema neue Paulus-Perspektive. Ein Geist, der uns sagt, Gott vergibt ganz pauschal, Gott vergibt immer, Gott vergibt alles und jedem. Das hat er bei Jesus schon getan, jetzt ist die ganze Welt versöhnt. Der Geist, der es sich zum Programm macht, auf den Satz hinzuführen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich, fängt dieses Werk damit an, dass er uns aufdeckt, a, als natürliche Menschen sind wir nicht auf dem Weg, b, als natürliche Menschen kommen wir nicht auf den Weg C, es ist Jesus Christus alleine, der das schaffen kann, und zu dem müssen wir hin, und zwar mit all dem in unserem Leben, was ans Kreuz gehört. Und von daher, nur von daher, dürfen wir uns Weg, Wahrheit und Leben Jesu Christi schenken lassen. Wir dürfen es uns schenken lassen, dass er uns an seiner Hand zum Vater führt. Diese Pauschalität, wir sind alle gerettet und jetzt verbessern wir die Welt. Das ist sowas, wo Jesus hier in Vers 17 zusagt, das wäre ein typischer Weltgeist, das ist etwas, was dem Geist Gottes nicht entspricht. Die Welt hat ihn nicht, sie kann ihn nicht empfangen, sie kennt ihn nicht, und zwar deswegen nicht, weil sie sich nicht nach Jesus Christus richtet und nicht nach Jesus Christus ausstreckt. Wir kommen morgen früh dazu. Der Geist Gottes wird die Welt überführen von der Sünde, dass sie nicht an Jesus Christus glauben. Ihr aber, die ihr euch überführen lasst und die ihr euch zu Jesus Christus führen lasst, ihr könnt den Heiligen Geist kennen. Er macht sich oder er ist identifizierbar dadurch, dass er der Geist eures Herrn und Heilands Jesus Christus ist und Jesus Klartext darüber redet. Und ihr könnt diesen Geist, ich will mal sagen, in Anspruch nehmen. Er ist der Christus bei euch, er ist der Christus in euch, er ist der Parakletos, der Herbeigerufene, als Tröster, als Beistand, als Anwalt, als Helfer. Alles das ist sein Werk und in all dem verherrlicht er euren Heiland und guten Hirten Jesus Christus. Ich muss noch kurz auf Kapitel 5, 10, Vers 5 zu sprechen kommen. Das wird vielleicht noch 5 Minuten gehen. In Kapitel 15 führt Jesus das dann weiter. Und alles das, was er sagt, sagt er von sich, ich bin der wahre Weinstock oder auch ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Aber dieses, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist wiederum Werk des Heiligen Geistes. Und hier kommt auch nochmal wieder neu ins Spiel, was Jesus an anderer Stelle sagt, zum Beispiel in der Bergpredigt. Man erkennt einen guten Baum daran, dass er gute Frucht hat. Es ist nicht so, dass die Frucht den Baum ausmacht, aber die Frucht identifiziert den Baum. Da, wo die Frucht nicht ist, ist die Rebe nicht am Weinstock. Martin hatte gestern die Auslegung über Römer 8. Wenn Jesus sagt, an den Früchten sollt ihr sie erkennen, dann ist damit sicherlich nicht zuerst gemeint, dass man wie ein mähdrescher Gottes Felder abernten muss. Dann ist damit sicherlich zuerst gemeint, dass ein neuer Geist, ein guter Geist, nämlich der Geist Jesu Christi, Einzug in uns hält und seine Frucht in uns bringt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Habe ich eine vergessen? Das Gegenteil davon wird in den Versen vorher, Galater 5, beschrieben, was das Fleisch alles selber kann. Hass, Hader, Streit, Neid, Unzucht, Mord und Totschlag. Der Geist Gottes, durch den der Vater und der Sohn Wohnung in uns nehmen, der wird all dieses Alte rausschmeißen und er wird seine Frucht schaffen. Das ist dieses, bleibt in mir und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Diese Frucht wiederum dient der Gemeinde, sie dient dem anderen. Ganz zentral auch dadurch, durch diese Frucht ist der Heilige Geist, derjenige, durch den Christus seine Gemeinde baut. Wenn die Glieder aufeinander achten sollen, wenn sie einander hilfreich sein sollen, wenn sie einander Handreichung tun sollen, Wenn sie miteinander leiden oder sich miteinander freuen, dann deswegen, weil der Geist Jesu Christi diese Liebe in ihren Herzen schafft. Güte, Freundlichkeit. Wenn miteinander im Leben der Gemeinde gelingt, dann ist es der Geist des Friedens, der Geist der Sanftmut, auch der Geist der Selbstbeherrschung. Alles das ist die Frucht, die Jesus Christus durch seinen Geist in unserem Leben treiben will und die diejenigen, die Jesus Christus gehören, ausweist als neue Kreatur in Christus, die der Geist Gottes schafft. Deswegen ist es, ja, wenn man dieses Kapitel liest, liest man fast mehr über Jesus Christus als über den Heiligen Geist. Es ist keine theoretische Abhandlung über den Geist. Jesus redet eigentlich die ganze Zeit von sich und von unserer Beziehung zu ihm. Und damit skizziert er das, was der Heilige Geist tut. Was diese Beziehung zu Jesus Christus fördert, ist Werk des Heiligen Geistes. Wo diese Beziehung zu Jesus Christus nicht gefördert wird, meinetwegen durch Sündenerkenntnis, sicherlich auch durch Seelsorge, da sind wir wieder an so einem Punkt, die Klinik Hohe Mark, die Hälfte ihrer Insassenschaft aus charismatischen Gemeinden, weil Seelsorge dann da so aussieht, wie, ja, wenn du krank bist, dann bist du halt kein richtiger Christ, du musst mehr Christ sein, du musst mehr glauben. Und dann versuchen die mehr zu glauben und verstehen aber nicht, wie sie das machen sollen, mehr glauben und landen irgendwann in der Klapse. Jesus Christus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Kann sowas aus dem Geist kommen, der dem Herrn gehorcht, der sowas sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben? Vielmehr muss aus diesem Geist doch kommen, was das Leben fördert. Und was dieses Leben mit Jesus Christus und für Jesus Christus beeinträchtigt, das darf getrost ausgeschlossen werden. Das gehört in die Rubrik, was der Geist nicht tut. Bis hierhin erstmal, Fortsetzung folgt morgen früh. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, wir befehlen uns dir und deiner Gnade an und wir befehlen uns deiner Herrschaft an. Wir bitten dich darum, dass du sie in unserem Leben ausübst. Alles, was von dir regiert wird, das ist unser Segen, das ist unser Leben, das ist unser Heil, das ist unsere Freude und Hilfe. Bitte nimm du aus unserem Leben all das weg, was uns da Abbruch tut und beeinträchtigt und uns hindert. Herr, wir haben dir unser Leben übergeben und wir danken dir dafür, dass du uns aus deiner großen Gnade und Güte wiedergeboren hast zu Gottes Kindern. Wir danken dir dafür, dass du uns nicht als Waisen zurückgelassen hast, dass du selbst gekommen bist mit dem Vater und in unserem Leben Wohnung genommen hast. Nun beanspruchst du in unserem Leben den Platz auf dem Thron, Herr, den wollen wir dir geben. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir ihn wieder an uns nehmen oder anderen einräumen. Und wir bitten dich um deine Vollmacht, dass du dich auf den Thron unseres Lebens setzt und uns regierst. Amen.